Swami, der den Weisen von Naimisharanya sagt, also ihr stellt mir jetzt Fragen, wisst, dass die gleichen Fragen schon vorher gestellt wurden von Parikshit Maharaj an seinen spirituellen Meister Shukadev Goswami. Erläuterung. Die drei Arten fruchtbringenden Tuns, nämlich Handlungen der Religion, wirtschaftlichen Entwicklung und Sinnbefriedigung, wirken im Allgemeinen auf alle Bedingungen, die Seelen anziehen, die in der materiellen Welt um ihr Dasein kämpfen. Diese in den Veden vorgeschriebenen, regulierten Tätigkeiten werden als Karma Kandiya Lebensauffassung bezeichnet und Haushälter wird im Allgemeinen empfohlen, diesen Regeln zu folgen, damit sie sowohl in diesem als auch im nächsten Leben materiellen Wohlstand genießen können. Die meisten Menschen neigen zu solchen Tätigkeiten. In unserer heutigen gottlosen Zivilisation befassen sich allerdings mehr mit wirtschaftlicher Entwicklung und Sinnbefriedigung und kümmern sich nicht um religiöse Empfindungen. Als Kaiser der Welt musste sich Maharaj Parikshit nach diesen Regeln des Karma Kandiya Teils der Veden richten. Doch durch das kurze Zusammensein mit Shukadev Goswami konnte er vollkommen verstehen, dass Sri Krishna die absolute Persönlichkeit Gottes Vasudev, für den er schon seit seiner Geburt eine natürliche Liebe hegte, alles ist. Und somit richtete er seinen Geist fest auf ihn, wobei er alle Arten vedischer Karma Kandiya Tätigkeiten sagte. Diese Stufe der Vollkommenheit wird von einem Jnani erst nach vielen, vielen Geburten erreicht. Jnanis, das heißt empirische Philosophen, die sich um Befreiung bemühen, sind tausendmal besser als die fruchtbringenden Arbeiter. Und von hunderttausenden solcher Jnanis ist nur einer tatsächlich befreit. Und unter hunderttausender solch befreiter Person wird man nur sehr selten einfinden, der seinen Geist fest auf die Lotusfüße Sri Krishnas richten kann, wie der Herr selbst in der Bhagavad Gita 7.19 bestätigt. Maharaj Parikshit, besondere Befähigung wird hier mit dem Wort Mahamanaha hervorgehoben, das ihn mit den in der Bhagavad Gita beschriebenen Mahatmas auf eine Stufe stellt. In späteren Zeiten gab es noch viele solcher Mahatmas und auch die gaben alle Karma Kandiya Lebensauffassung auf und machten sich allein von Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, abhängig. Sri Chaitanya, der Krishna selbst ist, lehrte uns in seinem Shikshastra kommen. Bitte lasst uns gemeinsam chanten, wenn wir den Text haben. Ashlishya va pararatam vinashtumam adashanam mamahatam karotuvam yatatata va vidadatulam pato matranana astu daivana param. Shri Krishna, der Liebhaber vieler Geweihten, in Klammern Frauen, mag diese völlig ergebene Dienstmagd umarmen oder mich mit seinen Füßen treten. Oder er mag mir das Herz brechen, weil er für lange Zeit nicht vor mir gegenwärtig ist. Aber trotzdem ist er allein der absolute Herr meines Herzens. Und Srila Rupa Goswami sagte, Virachaya mahi dandam dina bandhu dayami va gatiri hana bhavata kachit anyamamasti nipatattu satakoti nirvarang vanavam vaha Tadati kilapa yoda tuyate satsakena. O Herr der Armen, tu mit mir, was du willst. Du kannst mir deine Barmherzigkeit gewähren oder mich bestrafen, doch in dieser Welt habe ich für niemanden zu sorgen, außer für deine Herrlichkeit. Der Chatterkapvogel betet immer um eine Wolke, ganz gleich, ob sie Regen niedergehen lässt oder Blitze schleudert. Chatterkapvogel sind Vögel, die das Gelübde auf sich genommen haben, nur Wasser zu trinken, welches eben in der Wolke ist. Manchmal, wenn man in Flugzeugen fliegt und durch eine Wolke hindurchstößt und dann auf die Flügel schaut, merkt man, sie sind ganz nass. nicht, weil er ja kondensiertes Wasser ist, was man auch, also beim Flugzeug ist und dann auf den Flügeln. Also der Chataka-Vogel kommt in die Wolke rein. Auch, und das ist das Besondere, wenn es donnert und knallt und trinkt das Wasser. So ist ein Devoti in seiner Entschlossenheit nur damit beschäftigt, von Krishna, wie soll ich mich ausdrücken, bei Krishna seine Zufriedenheit zu finden, auch wenn es donnert und knallt. So ist das mit einem Devoti. Willst du was trinken, Maravananda, dass dein unkultiviertes Husten ein Ende findet? Nein, ist es okay. Kann man es auch machen. Auch wenn man von Bayern kommt. Muss man mal sehen. Madhavendra Puri, der spirituelle Meister von Sri Chaitanya, der spirituelle Meister, nahm mit folgenden Worten Abschied von allen Kalmakandhya-Verpflichtungen. Santyavandana Badram Asu Bhavato Bho Nana Tupyang Namo Bodeva Pitarash Chatarpana Vidonahan Chama Chamyatam Yatra Kvapi Nishara Yarava Kulottamasya Kangsa Dvisha Smarang Smarang. Kennt ihr Smarang? Erinnern. Agang Harami Tat Alam Manyakim Anjenam. O mein Abendgebet, ich wünsche dir alles Gute. O mein morgendliches Bad, ich sage dir, lebe wohl. O ihr Halbgötter und Vorväter, bitte entschuldigt mich, ich bin unfähig, weitere Opfer zu eurer Freude darzubringen. Jetzt habe ich nämlich den Entschluss gefasst, mich von allen Reaktionen auf Sünden zu befreien, indem ich mich überall und immer an den berühmten Nachkommen der Yadu-Dynastie und den großen Feind Kansa, Krishna, erinnere. Ich glaube, dies genügt mir. Wozu sollte ich also noch weitere Bemühungen unternehmen? Srila Madhavendra Puri sagte weiter: Muktang man nigadanto niti nipuna prantam mugur vaidika mandang bandava sanchaya yadariyang muktarara sodara unmattam dhanino viveka Chaturasa kamang mahadambikam moktum na shamate manak apimano govinda pada priham. Govinda la pada, Füße, und priham heißt Staub. Mögen wir die strengen Moralisten vorwerfen, in Illusion zu leben. Was kümmert sich das? Gelehrte auf dem Gebiet der vedischen Werke mögen mich als irregeführt verleumden. Freunde und Verwandte mögen sagen, ich sei frustriert. Mein Bruder macht mich einen Narren nennen. Die reichen Diener des Mammon mögen mich für von Sinnen erklären. Und die gelehrten Philosophen mögen behaupten, ich sei viel zu stolz. Trotzdem weicht mein Geist nicht einen Zentimeter von der Entschlossenheit ab, den Lotusfüßen Govindas zu dienen, obgleich ich völlig unfähig bin, dies zu tun. Sagt es, ist das nicht ein schönes Gebet über Entschlossenheit, hingebungsvollen Dienst auszuführen? Denn die Bodhisattva ist egal, was die anderen sagen. Ich bleibe auf dem Kurs. Und Prahlad Maharaj erklärte, Dharmata kama iti yo bihitas trivarga ikshastra yinai yaramo vividhar chavata manyetat eta akilam nigamasya satyam svat marpanam sva suridha paramasya pumsa. Religion, wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung werden als die drei Wege gefeiert, auf denen man den Pfad der Befreiung erreichen kann. Von diesen dienen hauptsächlich Ikshatrayi, das heißt Wissen über das Selbst, Wissen über fruchtbringende Tätigkeiten, Logik, Politik und Wirtschaft als Mittel, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie alle sind verschiedene Themen vedischer Bildung und daher betrachte ich sie als unbeständige Tätigkeiten. Sich Sri Vishnu, dem höchsten Herrn, zu ergeben, ist dagegen ein wirklicher Gewinn im Leben. Und ich sehe dies als die endgültige Wahrheit an. In der Bhagavad Gita 2.41 wird die ganze Angelegenheit als Jayasayatmika Bodhi oder der absolute Pfad zur Vollkommenheit beschrieben. Sri Baladev Vidyabhushana, ein großer Vaishnav-Gelehrter, definiert es als Bhagavat Archana Rupaika Nishkanama Karma Vira Vishuddha Chitta oder das Annehmen transzendentalen, liebevollen Dienstes für den Herrn, vornehmste Pflicht, frei von allen fruchtbringenden Reaktionen. Maharaj Parikshit handelte also völlig richtig, als er sich entschlossen, den Lotusfüßen Shri Krishna zuwandte und allen Karmakandhya-Vorstellungen des Lebens entlachte. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavari Paskatyare Satarine Yajatri Krishna Deva Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Wo ihr großen Weisen, Maharaj Parikshit, die große Seele, der ständig in Gedanken nur bei Shri Krishna weilte, wusste von seinem unmittelbar bevorstehenden Tod und entsagte daher allen Arten fruchtbringenden Tätigkeiten, nämlich Handlungen der Religion, wirtschaftliche Entwicklung und Sinnbefriedigung. So festigte er sich unerschütterlich in seiner natürlichen Liebe zu Krishna und stellte genau die gleichen Fragen wie wir. In der Erläuterung zitiert Srila Prabhupada einige sehr tief, einige Verse, die einen tief im Inneren anrühren. Verse, die allesamt die Entschlossenheit zum Ausdruck bringen, Shri Krishna zu dienen. Und diese Verse sind von großen Devotees verfasst worden. Der erste, Krishna selbst in der Rolle eines Devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Und er drückt aus, dass selbst wenn ein Devotee manchmal in Schwierigkeiten gerät und sein Geist verwehrt ist und Schwierigkeiten links und rechts von sich auftreten, wie unabsichtlich ihre Schwere auf einen richten, dass der Devote weiterhin an seiner Entschlossenheit festhält, Krishna zu dienen. Diese Entschlossenheit, Krishna zu dienen, wird natürlich erst allmählich entwickelt. Sie setzt eine tiefe Eigenschaft voraus, die man nur sehr, sehr schwierig in unserem Zeitalter findet und entwickeln kann. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Eigenschaft ist? Dass sie eine Grundvoraussetzung bildet für die Entschlossenheit, Krishna unter allen Umständen zu dienen. Ja, also ich werde zuerst Demut, Aufrichtigkeit, schon gesagt, Begehre, Geduld, das ist eine, wir suchen nach etwas anderem, ja, Wahrhaftigkeit, sind alle wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Vertrauen. Dann darf ich das sagen. Enthusiasmus, ja. Ich glaube nicht, dass es... Zuversicht. Ja, wir haben sehr gute Eigenschaften in der Mitte. Aber die allererste Eigenschaft für den... überhaupt für die Tätigkeit im Hingebungsvollen Dienst. Nicht mal nur die Entschlossenheit, sondern die Tätigkeit ist Vertrauen. Vertrauen ist so wichtig, dass Sri Krishna im 9. Kapitel sagt, wenn diese Qualität nicht da ist, Ashradadana, mag man sich im Hingebungsvollen Dienst beschäftigen, aber man sinkt wieder zurück. Nicht diejenigen, die ohne Vertrauen auf dem Pfad des Hingebungsvollen Dienstes sind, fallen wieder zurück in den Ozean von Geburt und Tod. Diese Eigenschaft des Vertrauens ist sehr, sehr schwierig für uns zu entwickeln im Kali Yuga. Der ganze Vorgang im Krishna-Bewusstsein beruht eigentlich darauf, unser Vertrauen zu stärken. Wir sollten auch nicht denken, dass nur am Anfang ist Vertrauen, also Shraddha, aber ich bin nicht mehr am Anfang, ich bin schon der 9 Monate dabei. Oder bin schon erst eingeweiht und zweit eingeweiht oder schon Guru. Vertrauen zu stärken ist immer wieder wichtig. Es ist eines der Zentralthemen unseres Lebens. Es ist eine fortgesetzte Arbeit, die über die Jahre unseres hingebungsvollen Dienstes niemals aus den Augen verloren werden darf. Es ist etwas, was wir niemals, wovon wir niemals sagen, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, das Vertrauen zu stärken in unserem hingebungsvollen Dienst. Wir werden auf unserem Wege versucht werden von Maya, verwehrt werden von Maya. Und wenn wir dann nicht dieses kostbare Kleinod, Kleinod heißt, Schatz, haben wir das Vertrauen, dass dadurch, dass ich Krishna diene, all meine Problemchen und Probleme und schwerwiegenden Probleme gelöst werden können, dann ist es sehr schwierig, diese Entschlossenheit aufzugeben. Seht euch den kleinen Chataka-Vogel an. Chataka-Vogel. Der willkommen, Marc. Ich habe mir noch einen Platz für dich reserviert. Der Chataka-Vogel, der in die Wolke geht, obwohl es knallt und donnert. Weil er weiß, da kriege ich mein Wasser her. Das ist mein, ich bin durstig. Ich kann nicht das woanders hernehmen, das Wasser. Was der für ein Vertrauen hat, dass ihm nichts geschieht. So auch der Devoti. Es gibt viele Möglichkeiten für den Devoti. Man kann ja überall hingehen heutzutage. Und man kann in die Verwandtschaft gehen. Man kann zu seinem Geist gehen. Der wartet immer. Nicht? Man kann, ihr lacht, aber das gibt da zu lachen. Das ist eine traurige Tatsache. Oh mein Lieber, warum hast du mich verlassen? Ich bin immer da. So wie, kennt ihr das, wenn man so als Sanyasi nach Hause kommt, vor 2 Jahren, vor über 2 Wochen waren wir da, letzte Woche, ne? Dann kommt mein Vater so aus der Tür raus, einer der war noch schlafen. die Mutti kommt, die ist ganz kann man sagen, ist der Sohn da? Hört man denn von oben so grölen, vor Begeisterung, nicht? Und dann kommt er, mein Sohn, dies ist immer dein Haus, vergesse das nicht. Du kannst immer hier wohnen, das ist schon das Apartment da oben für dich. Nicht? Und eben, was hätte ich gesagt? Und was, wenn ich es nicht will? Der Geist, der Vater nimmt es so als selbstverständlich an, dass man also ja immer zurückkehren will. Das ist ja die Überwindung genug, für einen Tag zurückzukommen nach 2 Jahren auf die alte Karma-Stelle zu gehen, nicht? Und so ist der Geist, komm doch auf die mentale Ebene, mein Lieber. Das ist immer dein Zuhause. Vergiss es nie. Wir warten. Und irgendwann kommst du so und so, ich garantiere es dir, sagt der Geist zu uns. Ne? So. Der Devoti sagt, das geht nicht. Er geht immer zu seinen spirituellen Überzeugungen zurück. Zu seinen, das ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Brahmachari sein will. Oder Brahmacharini, falls es so etwas gibt. Sagt man, der Geist hat immer bereits trautes Eheleben mit Kuschen und wie sagt man, Kissen wollte ich sagen. Mit Kissen und alter Sonnenschein, der durch die frisch geputzten Fenster ungebrochen wärmend in den Grihastha Ashram strahlt. Das sind ontologische Definitionen hier. Wenn man Brahmachari bleiben muss und diese Versprechung des Geistes hört, also wenn man das will, muss man sagen, also ich habe da schon meine Grundüberzeugung jetzt festgesetzt, dass du kannst sagen, was du willst. Ich habe gehört in einer Lecture, dass es auch in Grihastha-Leben Schwierigkeiten gibt. Und ich habe ein paar Grihasthas befragt zu diesem Thema, die mir durchaus mit lakonischem Lächeln von dieser Tatsache berichtet haben. Oder wenn man in irgendeiner anderen Ashram-Frage ist, möchte nicht den armen Grihastha-Ashram noch schwieriger machen, als er schon ist. Wenn man in einer anderen Lebenssituation ist, immer wieder kommt der Geist und hat Versprechungen da. Immer wieder geht es darauf hin, dass man sein Grundvertrauen überprüft bzw. stärkt. Dieses Grundvertrauen hat nichts zu tun mit dem Ashram. Ein Brahmachari oder eine Brahmacharini kann in den Grihastha Ashram hineinziehen, wenn das besser ist für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Das ist ein heiliger Ashram, der uns unterstützt und mit Kraft versorgen kann auf unserem Weg zurück zu Krishna. Es geht jedoch nur um eine Sache, das Grundvertrauen, da müsste gestärkt werden, dass in meinem Devotional Service, hingebungsvollen Dienst zu Krishna, alle Vollkommenheit gegeben wird. Wir müssen dieses Leben so einrichten. Dabei ist die Ashram-Frage eine völlig sekundäre, das heißt zweitrangige, dass wir die Möglichkeit finden, im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein, mit Freude und Enthusiasmus Guru und Krishna zu dienen. Das ist das Zentralthema unseres Lebens. An dieser roten Linie müssen wir festhalten, um das menschliche Dasein letztendlich zum Erfolg zu bringen. So, dieses Vertrauen in diese Grundanweisung von Sri Krishna und allen heiligen Schriften ist sehr schwierig zu bekommen. Man kann jedoch Arrangierung machen, sodass man dieses Kleinod des Vertrauens entwickeln kann. Es gibt einen sehr interessanten Text im Bhagavatam, den ich für euch heute ausgesucht habe. Ich habe so viele Seht mal, wir alle, glaube ich, in unserem hingebungsvollen Dienst haben ein grundsätzliches Vertrauen in den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Kann man das sagen? Ich glaube, davon kann man ausgehen. Gopali, sag selber, ja. Schon. Wir alle haben ein grundsätzliches Vertrauen in diesen Prozess des hingebungsvollen Dienstes. Deswegen haben wir uns aufgemacht und sitzen jetzt als Bodenbewohner auf dem Boden und hören uns eine Vorlesung an, in der wir schon manchmal gepiesackt werden, mit ein paar doch sehr extremen Beispielen. Und wir hören uns das an, weil wir denken, wenn er noch zum Punkt kommt, zum Devotional Service, dann höre ich mir das an, zu Ende. Nicht? So wissen wir, dass da etwas ist, was wir in unserem Leben brauchen, was wir gerne hören. Nun ist jedoch ein Dilemma bei einem Devotee, der noch nicht stetig im hingebungsvollen Dienst ist, der auf der Ebene der Nishtha ist, wo er frei ist von Anathas im Herzen, da stellt sich ein Dilemma ein. Seht mal, der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ist gar nicht so schwierig. Man tut etwas für Krishna. Man muss immer was tun. Hier kriegen wir als Belohnung was zu essen. Also ist nicht schwierig. Was so schwierig ist, ist A, keine Offense zu machen und B, die Anathas, die unerwünschten Angewohnheiten, die da im Herzen rumoren, in einem heiteren Trommelorchester, das zu kontrollieren. Das ist das Schwierige. Wenn wir keine schlechten Angewohnheiten des Denkens, des Fühlens und des Wollens hätten, wenn wir keine Anheftung hätten an illicit Sex und solchen schmutzigen Dingen, wenn wir keine Anheftung hätten an böse Sachen über andere zu denken und zu sprechen, nicht, dann wäre das ganz einfach. Dann wären wir im Nullkomma nichts durch. Nicht? Aber weil diese Anathas im Herzen sind, ist das Ganze so mühsam. Und deswegen fällt es uns auch so verdammt schwer, als man so sprechen darf, eigentlich spirituelle Unterweisung auszuführen. Der Grund, warum wir vom Guru hören, aber nicht hören, ist, weil wir nicht nur vom Guru hören, wir hören auch von unserem Geist. Ungefähr 23 Stunden und 55 Minuten am Tag. Das ist ein Problem. Wir hören dann mächtig zu einer Zweitperson zu. Wenn man zu zwei auf einmal hört, das ist schwierig. Wisst ihr noch im Bhakta-Programm, der Bhakta-Leader, und der Bhakta-Leader sagt, das und das und das und das, und dann kommt der Devotee und sagt, mach doch noch das. Da ist man schon verwehrt. Nicht, Nico? Nico ist unser Bhakta, für den wir gebetet haben, in langen Nächten und Stunden. Ja, bitte schick uns neue Devotee, damit unsere Sankirtan-Armee aufgefüllt wird. Kennen wir das nicht alle vom Bhakta-Programm? Wenn wir von zwei auf einmal hören, nicht? Der eine, oder was sagen wir, der eine sagt, tu Salz auf die Kartoffeln, dann schmeckt es besser. Und der andere sagt, nein, kein Salz, Pfeffer. Nicht? Sofort geht das schon los, man ist zerrissen. Wenn man zwei verschiedene Unterweisungen auf einmal bekommt, gebt alles auf oder heirate, nicht? Schon ist man verwehrt. Man hängt im luftleeren Raum, wie in einem Film ohne Ton. Es ist sehr schwierig. So, die Schwierigkeit ist, um zu hören, voller Vertrauen zu hören, müssen wir uns entscheiden, actually, wo wollen wir zuhören? Der Geist wird immer erzählen. 23 ansonsten, aus 55 Minuten habe ich mal ausgerechnet in meinem Leben. Der wird immer da sein, keine Angst, der wird warten. Komm nach Hause, auf die mentale Ebene, da gehörst du hin, das ist dein Kulturkreis. Nicht? Der Geist wird immer das behaupten wollen. Wir müssen sehen, wo wollen wir zuhören. Es steht ein Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Wir hören zum Beispiel Maharshi Ratte übersetzen. Aber wir versuchen zuzuhören in deutscher Sprache, weil es uns leichter fällt. Und wir sein gewähltes Englisch nicht so gut verstehen können. Ja, ne? So, man muss sich immer entscheiden. Zwischen Hören und Zuhören ist ein großer Unterschied. Oder in der aristotelianischen, oder wie das heißt, Philosophie. Zwischen Sehen und Erkennen ist ein Riesenunterschied. Ich mache etwas sehen. Sehen Sie jetzt alles. Aber jetzt erst erkenne ich Gaurachandra, weil ich mich fokussiert habe, ausgerichtet habe. Mir geht es sehr oft so. Ich sehe viel, aber ich bin mit Gedanken woanders und dann erkennt man es nicht. Kennen Sie diese Situation? So, wir müssen uns entscheiden. Hier wird eine Falle. Halt diesen Punkt noch aus, Yamananda. Die Augen klettern schon runter wieder, aber hier ist wichtig. Wir müssen uns entscheiden, den Unterschied zwischen Hören und Zuhören zu machen, wenn es im spirituellen Leben geht. Nicht? Und hierzu finden wir ganz fantastische Unterweisungen im fünften Kapitel des ersten Kantos. Und zwar hören wir von den Qualifikationen, die wir erwerben müssen, um zuzuhören. Für deine Notizen, 1. Kanto, 5. Kapitel, Text 24, das ist sehr wichtig. Es heißt hier, wie Narada Muni seine Eigenschaften beschreibt, die er hatte, die ihn dafür qualifizierten, ein guter Schüler zu werden von den Bhaktivedantas und von ihm zu lernen. Das heißt hier, diese Nachfolger des Vedanta, obwohl von Natur aus unvoreingenommen, segneten mich mit ihrer grundlosen Gnade. Was mich betrifft, hatte ich auch was mitzubringen in diese Beziehung. Ich war selbstbeherrscht und fand keine Freude am Spielen. Auch war ich nicht ungezogen und sprach nicht mehr als nötig. Selbstdisziplin ist für jemanden, der in dieser Richtung Fortschritte zu machen wünscht, schreibt Prabhupada, von großer Bedeutung. Ohne selbstbeherrscht, diszipliniert und unbedingt gehorsam zu sein, kann man den Unterweisungen des spirituellen Meisters nicht mit Erfolg einhalten. Und ohne dies zu tun, ist es nicht möglich, zu Gott zurückzukehren. Soll ich das nochmal vorlesen? Ohne selbstbeherrscht, diszipliniert und unbedingt gehorsam zu sein, kann man die Unterweisungen des spirituellen Meisters nicht mit Erfolg einhalten. Und ohne dies zu tun, ist es nicht möglich, zu Gott zurückzukehren. Damit wir überhaupt zuhören können, wenn wir spirituelle Unterweisung erhalten und diese erkennen können als etwas, was wichtig ist in unserem Leben, ist es wichtig, einige Eigenschaften zu kultivieren in seinem Leben. Zunächst einmal ist es wichtig, den Geist und die Sinne zu kontrollieren. Wenn wir diese Übung nicht machen in unserem Leben, werden wir kontrolliert bleiben von Geist und Sinne. Hier ist unser Jürgen. Mit Jürgen habe ich ein sehr interessantes Gespräch geführt, der mir gesagt hat, wie er durch Krishnas Mercy einen Vorgang kennengelernt hat, wie es ihm möglich macht, Geist und Sinne besser zu kontrollieren. Und jetzt das Krishna-Bewusstsein auch zu verstehen und einzuhalten. Viele von uns erfahren das beim Predigen, wenn wir Menschen finden, die völlig unkontrolliert sind, im Bereich der Drogenaufnahme oder sagen wir mal im Bereich sinnlicher Tätigkeiten, es ist sehr schwierig für sie, eigentlich den Pfad zu beschreiten. Nicht hin, im eigenen Leben vielleicht auch, als sie noch nicht so selbst beherrscht war und den Geist und die Sinne völlig unter Kontrolle hatte, wie jetzt. Wie schwierig es da war, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Wenn man das nicht übt, den Geist und die Sinne unter Kontrolle zu bringen, ist es sehr schwierig, spirituelle Unterweisungen einzuhalten. Das ist im Grunde genommen wie so ein kleines Tierchen, nicht? Da ist irgendwas Interessantes. Da kommt man schon dahin, nicht? Diszipliniert. Das muss man üben. Man kann mal anfangen bei seinem Frühstücksteller. Wie groß ist der? Ist was gesundheitlich richtig ist oder was zu beantworten ist? Oder der Haufen, der da liegt, in unverantwortlichen Proportionen. Das ist sehr wichtig, diese Dinge. Und wir müssen es auch lernen, gehorsam zu sein. Das ist etwas, was wir als Westler überhaupt nicht gelernt haben. Mal etwas zu tun, gehorsam, etwas zu tun, selbst wenn wir es nicht wollen. Das ist etwas, was in unserer Kultur ja nicht gepflegt wird. Also, ich denke immer nach über das Beispiel von Ramachandra. Ramachandra wurde in den Wald geschickt. Kurz vor seiner Krönung, war es sogar am Tag seiner Krönung, wo er es hörte? Gurgopal meint zu erinnern am Tag seiner Krönung. Und dann wurde das ein paar Stunden später zurückgerufen. Dasharatha sagte, tu das nicht, ich habe das nur sagen müssen, tu es nicht, bitte. Du bist der Kaiser. Aber für Ramachandra stand fest, das war eine Anordnung und du handelst jetzt unter Zuneigung zu mir. Ich muss jetzt aber gehorsam sein. Pflicht kennen wir gar nicht. Zum Beispiel im Eheleben. Was da auf einen zukommt, wenn man eine Ehe führt. Man muss dem Ehemann gegenüber gehorsam sein, sonst funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht sonst. Das geht nicht, wenn da zwei Geister sind. Da muss einer da, okay, dann eine Richtung muss da kommen. Sonst gibt es nur Zank und Blutverlust in der Ehe, auf der mentalen Ebene. Also man verliert an Stärke und Überzeugung. Und dann lebenslang. Stellt euch das mal vor. Was sagt genug da? Heavy, oder? Leben lang. Sorry, bitte, soll ja nicht das vergessen reden. Also wenn man das mal überlegt, das ist unsere Kultur. So hören wir das. Seht mal, fürs Leben, wenn man ein Leben führt, es ist sehr wichtig, ich habe mich ein bisschen mit Kindererziehung beschäftigt. Für eine gute Kindererziehung, das ist jetzt interessant für Gopali und andere, die sind noch Kinder, sind eigentlich drei Dinge wichtig. Es muss ein guter Lehrer da sein. Da müssen gute Eltern da sein. Und jetzt kommt es. Da muss es in einer Kultur sein, die einen unterstützt. Das macht es bestimmt schwierig für euch beiden, die ihr sehr nice Devotees von Krishna seid. Wenn man den Tempel dann verliert und man will mal anständig spielen, das muss ja auch sein, dann gibt es nur so Roboterspiele. Da gibt es keine Ramayana-Spiele zum Beispiel. Oder man will mal was Interessantes sehen. Okay, dann würde man am liebsten Ramayana sehen oder Mahabharata, aber wenn man sich die Kinoliste anguckt, dann gibt es nur Tarzan und der Widerliche. Nicht? Oder was gibt es noch? Harmlose Sachen von Astrid Lindgren, Pippi Rotstrumpf oder so. Nein, nicht? Und, wo also nichts interessant, wo sagen wir nur so, ja, ja, besonders spannend. Nicht? Und so weiter. Wenn man nur mal eine Musik hören möchte, wo es wirklich abgeht, nicht? Dann gibt es nur. Lass mich dich unanständig anschauen, solche Hits oder so, nicht? Es ist also keine Kultur da, die einen irgendwie trägt und unterstützt. Das ist ein Problem für Kinder. Und dann geht man zum Tempel und ja, da gibt es denn die gleichen langweiligen, unprofessionellen Videos zu sehen, die man schon seit 1000 Jahren gesehen hat, nicht? Und so weiter und so fort. Und das ist ein Problem. Nicht? Und alle Klassenkameraden jubeln und sagen, warst du schon auf dem Konzert? Warst du schon auf jener Party? Hast du schon jetzt die neue Scheibe von Eugen Konstantin Wecker gehört? Und so weiter und so fort. Nicht? Und man muss sagen, das ist heavy. Wenn man groß wird, man ist voller Kreativität und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach. So ist es auch, wie soll ich mich ausdrücken, wichtig, wenn man sich hingeben möchte zu Krishna, wo ist denn die Kultur, die einen trägt? Wo sind denn die Beispiele, denen man nachfolgen kann? Wo sind denn, sagen wir mal, ja, diese ganze Kultur, von der man so viel Kraft schöpfen kann, was einen im tiefsten Inneren künstlerisch und kreativ anregt. Nicht immer da. So, wenn wir uns Krishna bewusst hingeben möchten, ist es ganz wichtig, dass in Abwesenheit einer Kultur wir die Kultur selber schaffen. Ich stehe persönlich auf dem Standpunkt, wenn was nicht da ist, warte ich doch nicht, bis mir das gegeben wird. Da macht man selber was. Man ist ja über 18. Nicht? Man kann ja selber nachdenken, sich selber sein Leben einrichten. Wenn ich dazu kommen möchte, ein guter Schüler zu werden, muss ich selber dazu die Arrangierung machen. Muss ich selber sehen, wie kann ich denn selbstbeherrschter werden? Wie kann ich meinen Geist beschäftigen? Wie kann ich mich disziplinieren? Was für psychologische Schritte muss ich da machen? 1, 2, 3, um dahin zu kriegen, um das hinzubekommen. Ich muss mich umgeben mit einer Kultur, die ich mir unter Umständen selber zusammenschaffe. Denn nur wenn ich das Umfeld habe, werde ich mich hingeben können. Geht nicht ohne das. Wie wir hier sagen, die Bhaktivedantas, Narada Muni konnte von den Bhaktivedantas lernen, weil er gearbeitet hat an einer Kultur der Selbstbeherrschung, der Disziplin und des Gehorsams. Er hat sich vorbereitet. Diese Arbeit muss jeder einzelne Erfüllung sein. Sonst können wir nicht lernen, nur von Krishna zu hören. Werden wir unseren Geist immer zuhören. Findet ihr das hilfreich, diese Thematik? Das Thema war, wir können niemals in unserem Leben Fortschritte machen, wenn wir zwei Seiten auf einmal hören. Deswegen müssen wir es lernen, wenn wir Fortschritte machen wollen in unserem Leben, spirituelle Unterweisung zu hören, den echt zuzuhören und von denen zu profitieren. Und dazu müssen wir die geeigneten Qualitäten in unserem Leben aufbringen, die ihr bitte nachlesen möchtet, wenn ihr an einer Fundierung dieses Themas interessiert seid, 1. Kanto, Kapitel 5, Text 24, und sich leicht merken. 1, so fangen die Zahlen an. 5 ist wie eine Hand, 5 Finger, dann ist man schon im richtigen Kapitel gelandet. Und jetzt 24 Stunden am Tag, genau. 1, 5 und am Tag. Das Interessante ist, nach der Tradition, ich will euch mal ein bisschen aus der Tradition vorlesen. Für einen Schüler wird im 7. Kanto gesagt, ein Schüler sollte völlig seine Sinne kontrollieren, er sollte ergeben sein und eine Haltung der festen Freundschaft für seinen Viertelmeister haben. Mit einem großen Gelübde, damit das Brihat Bratta ist das Brahmachari-Gelübde, sollte, es wird hier vom Brahmachari gesprochen, sollte der Brahmachari in der Gurukul leben, zum Nutzen des Gurus. Prabhupada sagt, das alte System der Gurukul sollte wiederbelebt werden. Es ist ein vollkommenes System, was entworfen wurde, um Männer mit Charakter zu, Männer und Frauen mit Charakter zu erzeugen, die nüchtern und verantwortliche Führer sind und die das wirkliche Wohl der Bürger im Auge haben. Und dann wird in den alten Schriften gesagt, in den Shruti-Mantras sagt Vidya, das heißt Wissen, zu einem Brahmana, dass sie nur mitgeteilt werden möchte zu einer Person. Also stellt euch mal vor, Wissen käme jetzt rein und würde Gadana, der so viel Predigt sagen, du, ich will nur, dass du mich vermittelst zu einer Zuhörerschaft, die folgende Eigenschaft. Den du als rein kennst, den du als jemanden kennst, der seine Sinne unter Kontrolle hat, den du als intelligent kennst und keusch, und den, der dir gegenüber keine Vergehen macht, diesem Brahmana, den teile mich mit. Denn nur dieser Brahmana wird mich als Schatz bewahren. Und dann er sagt in der Chandogya Upanishad ein Brahmana, man sollte lieber mit seinem Wissen sterben, als es uns einer unwürdigen Person mitzuteilen. Nur die Tradition, wir sind ja eine größere Bewegung und reden immer wie von einer alten Tradition. Das ist die Tradition zwischen Guru und Schüler des Jungs. Deswegen müssen wir vielleicht noch diese Dinge üben und dann können wir würdige Schüler werden und diesen Schatz des Wissens im Herzen behalten. Als Shonaka, als Sutta Goswami in den Wald von Nainisharanya kam, waren dort Weise beschäftigt, die ein Feuer, ein Yajna machten. Und der Älteste war Shonaka Rishi. Und ich habe einmal gehört, dass er so alt war wie Svayambhuva Manu, der Weltenschöpfer, also sehr, sehr alt. Und Sutta Goswami nun wurde gebeten, vor diesen Weisen zu sprechen. Sutta Goswami war altersmäßig sehr, sehr jung und unerfahren. Also lebensunerfahren, also, aber nicht im Wissen. Und ihr möchtet euch fragen, was war jetzt die Qualifikation, deswegen wurde er gebeten, vor solch ehrwürdigen Weisen zu sprechen. Und Shonaka Rishi, dieser alte, ehrwürdige Greis, könnte man sagen, sagte, du bist freundlich und ergeben und deswegen muss dein spiritueller Meister dir alles gegeben haben an Wissen. Nicht? Das ist diese Qualifikation. Wer ist das Shai Rishi? Ja, achso. Ja, ich dachte, das wäre ein anderer. Ja, ja. Diese Eigenschaften. Wenn wir diese Eigenschaften entwickeln können, liebe Devotees, fällt es uns leicht, Vertrauen zu entwickeln. Weil wir dann nicht nur hören, sondern zuhören. Und uns dann Wissen gegeben wird. Ich bin mir bewusst, dass ich heute so ein bisschen Das ist das erste Mal, dass ich über dieses Thema lecture und deswegen denke ich die ganze Zeit sehr intensiv nach und hoffentlich ist es euch gelungen, dem Gedankengang zu folgen. Ich habe mich einfach sehr existenziell in meinem eigenen Leben gefragt. Woran liegt es, dass ich manchmal in einem Urteil mir so leicht von der Hand geht, zwischen Bewusstsein zu auszuführen und das andere Mal ist man einfach struggelt. Diese Frage habe ich mir gestellt einfach. Und ich denke, es ist eine wichtige Frage, die jeder auch hat. Nicht? Und seit einem halben Jahr bete ich um Einsicht zu diesem einen, zu dieser Frage, weil man will ja es immer einfach haben im deutschen Leben und dass es so geht wie ein erwärmtes Messer durch erwärmte Butter. Dass man alle Hindernisse und Würden überwinden kann, die sich stellen. Und es kommt eigentlich immer wieder auf den Punkt, wenn ich festes Vertrauen, so liebendes Vertrauen, kennt ihr das? Wo einfach wie so ein Kind, ah, ja, sag mir, was ich tun soll, ja, wir essen Apfel jetzt. Gut. Nicht? Und so weiter. Nicht? Dieses Vertrauen hat, wo man gar nicht hinterfragt. Und wo, kennen wir das nicht alle, wo wir so aufgehoben waren, diese Momente bei der Einweihung, ach, jetzt kriege ich endlich einen Namen, oder wie immer man da rangeht, nicht? Also es gibt da unterschiedliche Grade der Tiefe, was dieses Thema betrifft. Aber dieses Vertrauen, ich schaffe es, ich werde Krishna bewusst, kein Problem, ich bin so enthusiastisch, die Tür des materiellen Lebens ist ein für alle Mal zugefallen, laut und krachend. Nicht? Kennt ihr nicht dieses? Krishna, du hast mich so weit gebracht. Oder wenn man den Joint. Joint heißt, sich der Bewegung anschließt. Nicht? Das hat nichts zu tun mit einem. Wenn man sich der Bewegung anschließt. Ist man also sehr, hat man so viel Vertrauen, weil man gerade gesehen hat, wie Krishna einem alles abgenommen hat, den Pfad so klar gemacht hat. Kennt ihr das? Kennt man. Und dann ist man 16 Jahre dabei, oder 6 Jahre, oder 6 Monate, und dann merkt man plötzlich, dass man einen Geist hat. Der nicht sich surrendert hat. Der hat sich noch nicht hingegeben. Nicht? No. Der hat sich noch nicht hingegeben. Der steckt sogar noch voll mit Anathas. Mit materiellen Wünschen. Die einen manchmal sogar schockieren. Und dann kommt es tatsächlich dahin. Haben wir Vertrauen und wie können wir vor allen Dingen dieses seltsame Kleinod, was erst da ist und dann nicht mehr da ist auf einmal, zurückgewinnen in unserem Leben. Und dazu müssen wir einfach ein bisschen üben. Wir müssen den Geist kontrollieren. Wir müssen ein bisschen Entsagung aus uns nehmen. Wir müssen es ein bisschen üben, Disziplin zu praktizieren. Wir müssen ein bisschen lernen, gehorsam zu werden. Tut es jetzt einfach. Das muss man üben, das kommt nicht sofort. Unsere Kultur, wie wir gesagt haben, ist not supportive. Unsere Kultur unterstützt das nicht, die uns umgibt. Man muss da sehr genau, sehr wählerisch sein. Wo soll man denn so machen? Ich zum Beispiel muss euch sagen, mein Geist ist einer, der muss unterhalten werden. Der ist so kreativ und fantastisch. Fantasievoll, wollte ich sagen. Wenn ich nicht das Literatur lese, weiß ich, dass ich verloren bin. Jetzt habe ich mir gerade Krishna, Israel und die Drusen gekauft. Die Drusen ist ein kultureller Volksstamm in Israel, die an Reinkarnation glauben. Erlaubte Literatur von Dira Govinda geschrieben und rausgebracht von Vedic. Vedic. University da in Florida. Man muss da kreativ sein. Wie kriegt man diesen Geist, dass der zufriedengestellt ist und dass wir ihn dann einsetzen können und dass er Entsagung auf sich nehmen kann. Man muss da arbeiten. Das ist eine Arbeit. Deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr mit euer Vertrauen stärken möchtet, lest euch den Text bitte durch. Sehr, sehr gut. Sehr wichtig für euer Leben. Heute schon. So, Harry Wolf, dann sind wir an ein Ende gekommen. Bitte entschuldigt, das war meine erste Vorlesung zu dem Thema. Und im ernsthaften Wunsch, es klar zu machen, habe ich manchmal Beispiele gebraucht, die ein bisschen extrem waren. Ich weiß, das ist mir abzusehen. Aber das ist einfach so, man muss. Das ist das erste Mal, dass ich da in der Öffentlichkeit drüber spreche. Wir sind schon beim Fragenteil.
Ja. Ich habe mir überlegt, woran liegt es, dass es manchmal sehr lange braucht, um sich für das Schritt meistens zu entscheiden.
Gut.
Wenn eben zu anderen wieder Wind geht. Das ist der Grund dafür.
Es gibt verschiedene Gründe. Ich will mal von dem Positiven, von der Plusseite zur Minusseite gehen. Die positive Seite ist, dass man sich über die schwerwiegende Natur dieser Entscheidung bewusst ist. Da wird man denn sorgsam, weil ich sehe zum Beispiel mit größter Erstaunen, wie manchmal Ehen geschlossen werden in der Bewegung für Krishna Bewusstsein. Das ist ich. Vorher war es noch der, dann ist es plötzlich der. Weil es wird so unglaublich schnell gemacht. Habt ihr das auch mal gesehen? Liegt daran, dass wir in unserer Bewegung die Kultur haben, dass wir einfach dieses Brahmachari-Gelübde und Brahmacharini-Gelübde haben, was ja sehr einschließend ist. Nicht? Wir dürfen nicht mit, wie gesagt, wir haben keinen Kontakt mit Frauen außerhalb des Services und die Frauen nicht mit Männern. Außerhalb des Services und da sind bestimmte Regeln da. Und wenn es dann dazu kommt, bis zum Ashram wechseln, dann geht das von einer Sekunde auf die nächste, wo man sich entscheidet. So, viele kultivierte Menschen sagen, es muss ein bisschen langsamer gehen, wir müssen es erstmal jetzt sehen, erstmal beschäftigen und so weiter und so fort. Weil es ist so eine schwerwiegende Entscheidung. Die muss reiflich überlegt sein. Da muss man wirklich, und dann, weil es heißt, lebenslang ist das ein Gelübde, ein Ashram. Das legt man ab am Tempel, am Feuer, dieses Gelübde. Ich verspreche für meine Frau von, oder bei dir, wie war das nicht? Hast du das noch nicht gesagt? Wie war das nochmal? Jamalanda, du machst das ja auch, die Hochzeitszeremonie leiten. Wie sagt man? Was muss man sagen? Muss es doch ein Sanyasi sagen, was man sagt. Keiner weiß es, was man sagt. Und? Dass es keine Scheidung gibt. Nee, aber das sagt man. Vor dem Feuer. Das sagt man. Das muss man versprechen. Genau wie kein Fleisch essen. Das ist heavy. Ein Gelübde. Da muss man das muss man überlegen. Da muss man. Und ob man es mit der Person kann. Nicht so. Aber Spiritual, die Wahl des Spiritual Meisters ist ebenfalls sehr, sehr, das ist ein Gelübde, was man hat, was man ausspricht. Gleich. Ich weiß, dass ich die Thematik beschäftigt, aber mich beschäftigt hier auch und ich bin dran jetzt. So, das ist, viele wissen das nicht. Wenn die sich den Zuhörer. Die sehen einen tanzenden Sonny Boy und sind begeistert. Nicht? Unmöglich. So, das ist ein Grund, also über die schwerwiegende Natur dieser Entscheidung bewusst. Ein anderer Grund ist, dass man kein Vertrauen entwickeln kann. Nicht? Das ist ganz natürlich. Sehr schwierig. Ich weiß, dass es die Bodhis gibt, die schon 5 Jahre keine Entscheidung getroffen haben für einen spirituellen Meister in Italien. Da war es nämlich so, dass unglücklicherweise ein spiritueller Meister seine Gelübde gebrochen hat. Und das war vorgekommen. Und da haben wir noch immer ein Vertrauensrecht in diese Sache. Das ist ein anderer Grund. Ein weiterer Grund ist, dass man sich nicht hingeben will. Hier vom Plus zum Minus. Nee. Weil man weiß, oho. Noch ein anderer Grund, das ist, dass man ein falsches Verständnis hat vom spirituellen Meister. Was bedeutet das? Noch ein Grund ist, dass man psychischen Knack weg hat mit Autoritäten. Weil man vielleicht aus einem Regime kommt, wo das eine Schwierigkeit war. Es gibt da unglaubliche Dinge. Die Psyche des Menschen ist ein großes Labyrinth. Wo es viele wundersame Dinge zu entdecken gibt. Doch, das ist der Grund. Manche von uns, zum Beispiel, was diesen Vertrauenspunkt betrifft, in einen spirituellen Meister oder überhaupt ins Krishna-Bewusstsein, manche von uns arbeiten schon mehrere Leben an diesem Punkt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, beim Predigen merkt man das. Wenn man predigt, gibt es welche, die haben sofort Vertrauen zum Krishna-Bewusstsein. Ist es nicht so, Peter? Sofort. Die denken so, das gibt sofort Sinn für die. Und manche, die müssen das alles prüfen und doch nochmal eine komplizierte Frage stellen. Nochmal eine komplizierte Frage. Ich weiß schon, es ist nur der Geist, aber ich stelle jetzt nochmal eine komplizierte Frage. Und so weiter. Das ist Kirsten ist so eine. Nicht? Kirsten ist so eine nice Person, aber hat null Vertrauen. Also, sie kann heute was verstehen, ist eine Mathematikstudentin. Sie kann heute was verstehen und morgens ist es schon, also was heißt morgen, in einer Minute ist es schon über den, hat sie kein Vertrauen mehr in das, was sie verstanden hat. Das ist schlimm sein, so eine. Inwieweit unterstützt das Fasten in Amnikade die Kontrolle der Sinne? Ich würde da die Frage zurückstellen, inwieweit unterstützt das Fasten an Kalisi die Kontrolle deiner Sinne? Das müsstest du mal sehen. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen mit Fasten. Bei manchen ist es so, dass es das überhaupt nicht unterstützt, weil am nächsten Tag ist man dann also ganz in der Stufe des Verfahrengenosses angelangt. Wenn ich um eine persönliche Stellungnahme gebeten werde, ob es gut ist, an Akadasi zu fasten, würde ich eine Stellungnahme sagen, die auf die jeweilige Situation sich also ich habe festgestellt, im hingebungsvollen Dienst sollte man immer den Service an die erste Stelle stellen. Das ist die beste Sache, das ist die Bhakti-Tradition. Wenn es für den Service förderlich ist und es dir leicht fällt, zu fasten, ohne dass du ans Essen denkst, oder dann ist es gut. Also, manchmal kommt es beim Predigen vor, dass man abends feststellt, ich habe ja noch gar nichts gegessen. Es ist also überhaupt nicht schwierig, den Tag fasten zu. Man denkt sich mal dran. anderes Mal ist es. Man muss sehen, das Beste mit dem Fasten ist, man wirft so viel rein in die Maschine, dass sie zufrieden arbeitet für einen. Sind sonst noch Fragen da? Disziplin hängt auch von einer Stärke des Geistes ab, zu der man sich auch führen kann. Ich würde dir persönlich empfehlen, mal ein bisschen über Pflichtbewusstsein nachzudenken. Weil du so ein Mensch bist, der etwas tun kann aus Pflicht, jedenfalls eine gewisse Zeit lang. So kann man den Geist stärken, wenn man über die Pflicht nachdenkt, die man im Leben hat. Zum Beispiel, ich will euch nur sagen, wie in meinem Leben, ich vermeide es gerne, Beispiele zu geben von euch, weil ich immer Angst habe, euch weh zu tun. Deswegen komme ich immer in meine eigenen Erfahrungsschatz rein. Heute Morgen war ich total müde. Also ich bin habe wenig gegessen am Tag und dann habe ich den Fehler gemacht, am Abend wieder zu essen. Ich war so hungrig war. Und dann bin ich so früh aufgestanden und dann kam natürlich die Nachricht. Gerade als Nigraha mit lächelnder Miene reinkam. Mala, statt Morgenprogramm. Wenn hier die Verkehr dann vorbei. Und ich hätte am liebsten durchgeschlafen. Kann es mir auch erlauben. Keiner schimpft lieber ein. Aber da habe ich gedacht, komm jetzt. Sanyas Ashram, ein schweres Los, was du gezogen hast. Aber jetzt stehst du dazu. Die müssen predigen. Das ist deren Pflicht. Das ist hier nur Pflichtbewusstsein heute Morgen. Das hilft manchmal. Und dann natürlich predigen ist immer so nice, da kommt man schon eine Frage irgendwann. Predigen ist der niceste Service, kann ich nur sagen. Nicht, man muss mit Pflicht arbeiten. Aber als Nietzsche hat man diesen immer kommt das auf einen Augenblick. nur so denkt man dann, wenn man schlafen will, kennst du ja selber, es richtet sich nicht gegen dich, da hätte auch der heilige Yogis Fahrrad kommt. Ja. Ja.
Ja. Ich denke, manchmal denke ich dann, wie wird man da sensibel für, dass man das ignoriert?
Prabhupada beschäftigt sich mit dieser Thematik in der Gita, wo er sagt, dass Krishna sagt, dieses Wissen sollte nicht denjenigen mitgeteilt werden, die nicht selbst beherrscht sind. Und dann steht der Prabhupada an der Stelle, Prediger, die umgehen diesen Punkt manchmal, um den gefallenen Seelen Barmherzigkeit zu erweisen. Das ist schon dieses Dilemma, was du ausdrückst, kann also gelöst werden durch die. Es gibt so etwas wie Barmherzigkeit, nicht, wo seht euch mal Srila Prabhupadas erste Publikum an, das war ein Mercy-Publikum, wenn wir das lesen in Planting the Seed, waren das Menschen, die also nicht selbst beherrscht waren, die haben die Nacht durchgemacht und sind dann zur Morgenvorlesung gekommen, die haben keine Minute gehabt, saßen da, wurde ihnen empfohlen, sie hatten gehört von ihrem Guru, Allen Ginsberg, dem Schwulen, war also ein homosexueller Poet, Heulen mit den Wölfen geschrieben, zum Beispiel. Dass er wurde gesagt, für diese jungen Generation, kommt in den Tempel, ist gut, wenn man vom LSD zurück, der Treppe zurückkommt und wieder das Re-Entry macht in diese Wirklichkeit. Re-Entry, also, wie würde man sagen, Re-Entry?
Die Landung,
ja. Oder die Rückkehr oder Landung. Das war, Jürgen schockiert, das war tatsächlich die damalige Kultur, das waren Menschen, die kamen aus der, tatsächlich, die hatten Drogen manchmal zu sich, also häufig zu sich genommen. Wie unqualifiziert, kann man sich unqualifizierter noch vorstellen? Denn eine Eigenschaft, die suchten, das war die einzige Qualifikation, die sie wohl richtig brachten. So, dieser Punkt, Nikra, taucht auch auf im 10 Vergehen. Man sollte die Herrlichkeit des Heiligen haben, nicht den glaubenslosen Faithless mit ein. Da muss man manchmal sehen. Diese Sensibilität ist einfach, du musst sehen, kann er damit etwas anfangen? Kann er das aufnehmen, was du ihm sagst, oder ist das etwas, was er nicht aufnehmen kann, nicht absorbieren kann und was er deswegen missbrauchen wird oder sogar. Also das ist die Sensibilität eines Predigers. Muss man sich fragen, wenn man Vorlesungen vor Ort in der Öffentlichkeit gibt, können Sie mit den Punkten etwas anfangen, die wir jetzt machen? Das muss man sehr deutlich abwägen. Ich kann mir vorstellen, dass du, Kadala, wenn du zu deinem intellektuellen Publikum predigst, man hat so den Wunsch, so viel wie möglich spirituelle Thematik auch durchzugeben, aber man muss sich immer fragen, wo ist diese feine Grenze? Wenn ich die überschreite, dass die dann sagen, ach, das ist nicht dem Herrn Vortragenden hören, bin ich mir länger zu. Das ist eine Sache, die wird sich einstellen, wenn man Erfahrungen sammelt. Das muss man ein bisschen üben. Ich glaube, wir wissen ganz klar, ist ja klar, dass wir nicht über vertrauliche Themen sprechen, Krishna und Radharani oder vertrauliche Inhalte halt in der Öffentlichkeit auf so eine Weise, dass sie denken, das ist, meinst du nicht, aber wo ist genau die feine Linie? Das muss man probieren. Also ich kann nur empfehlen, Menschen, die predigen möchten, die Vorlesungen zu hören, die der spirituelle Meister in der Öffentlichkeit gibt. Schillisch Spaß hat sehr, sehr nice Prediger Lectures in der, also da kann man sehr, sehr viel von lernen. Ich würde mal sehen, Goranga Bhajan Group, da hat Vishnu Pad eine Standard-Lecture für die Öffentlichkeit mit den Punkten, die er so macht. Da kann man sich ausschreiben und dann kann man modellieren, dass man entsprechend des Publikums dann abstimmt, denn das Publikum war hier jetzt genau. Goranga Bhajan Group. Da hast du eins, dann weißt du erstmal einen Punkt, der auf dies ankommt. Man sollte beim Predigen immer den Punkt machen, du bist nicht der Körper, also diese Unterscheidung. Es ist gut, über Reinkarnation zu sprechen, weil es sich anschließt, nicht die Seele, und dann kommt in diesem Zusammenhang immer Karma. Und damit die Leute zuhören, ist es am Anfang gut, die Leute zum Aufhören zu bringen, indem man sagt, dies ist eine sehr alte Tradition und eine alte Kultur. Dass sie das Signal mitkriegen, das ist jetzt nicht etwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat, was also nicht so wichtig für mich zu hören ist, sondern eine alte Kultur und Tradition dieser Prediger. Das muss in einem Predigerprogramm, muss das irgendwie an irgendeinem Punkt machen. Das kann man auch sagen, wenn man die Bhajans gibt, dass man den anlangt, dass man wir sind also verbunden mit etwas, sind Varas, dem alten indischen Kulturkreis, Bladibla, und so weiter und so fort. Nicht? Und so weiter. Ich habe jetzt noch eine Frage. Bin entschlossen. Ja, das ist jetzt die letzte Frage von Bhakti Devi, richtig?
Ich habe eine Frage, dass Sie das jetzt in
macht es ja gerade so interessant, Bhakti Devi. Ich persönlich halte das für unumgänglich, sonst wird unsere Bewegung nicht bestehen können. Wir müssen eine Kultur schaffen, dass noch so viele Dinge tut. Das wird, es wird so und so kommen. Nicht? Das, wenn du dir den ISKCON-Buchmarkt anschaust, der weitet sich, die ISKCON-Musik. Es gibt jetzt schon interessante Sachen, wo man sagen kann, Krishna Prema, das ist gut. Das ist schon mal ein bisschen geht in Richtung Kunst rein. Nicht? Ein starkhafter Aufbruch, aber das ist schon mal kommt. Dann gibt es die Devotees, die so und so, die diese Neigung haben. Ich glaube, für unsere Bewegung ist es wichtig, das zu machen, was wir in Heidelberg besprachen, eine große Gemeinde aufzubauen. Und da wird dann, wenn wir das erstmal im Bewusstsein haben, werden wir auch uns als nächstes fragen, was sind die Bedürfnisse dieser Gemeinde, dieser Leute, die außerhalb eines Tempels leben. Wir werden sie nämlich alle verlieren, wenn wir denen nicht Kultur geben. Ja. Erstmal die Kultur des bürgerlichen Lebens, aber wäre dann auch gut andere. Sonst wäre nämlich immer der Fernseher noch mehr, noch bedeutender sein als der Altar, wo man noch pünktlicher erscheint. die Sendung, die interessante Sendung. Solche Klassiker wie die Kinder des Olymps oder so, die lässt man sich dann ja ungern entgehen. Ne? Das kennt ihr denn nicht.
Gut. Ja.
Alles Gute. Bitte nach der Ehrbietung bleibt noch da. Ich habe noch etwas. Ich habe noch etwas anderes zu sagen. Ich habe noch etwas anderes zu sagen. Hari Hari Bol Divangai Shila Sachinam Maharaj Ki Jai.